Wir kennen alle Situationen in unserem Leben, beziehungsweise werden Situationen in unserem Leben kennenlernen, die uns nicht gefallen und die uns auch unterschiedlich stark beeinflussen, bis zu einem Punkt, an dem wir meinen, das Leben sei einem aus der Hand geglitten. Sagt, hey, das ist mir völlig fremd, preist den Herrn, dann bereite dich darauf vor. Diese Situation gibt es, vielleicht bist du noch so jung, dass du das noch nicht erlebt hast. Aber diese Dinge kommen in einem Leben. Lebensumstände, die wir verabscheuen, Lebenslagen, in denen wir verzweifeln, weil wir nicht bekommen, was wir wollten oder weil wir Vorstellungen hatten, die nicht eingetroffen sind. Situationen, in denen wir meinen, wir würden die Kontrolle der Dinge verlieren. Nun, Tatsache ist, dass nicht du und ich auch nie die absolute Kontrolle über dein Leben hast oder ich sie besitze, sondern die Kontrolle über dein Leben hat Gott. Aber diese Wahrheit entbindet uns jedoch nicht von der Verantwortung, stets richtige Entscheidungen zu treffen. Trotzdem gibt es Zeiten, in denen wir uns nicht in der Lage fühlen, diese Entscheidung zu treffen, in denen wir gar nichts wissen, einfach nur entmutigt sind, niedergeschlagen sind. Wenn wir in solch eine Situation im Leben kommen, müssen wir beginnen, unser Leben zu analysieren und zu beurteilen. Und das ist mein erster Punkt. Wenn dein Leben aus dem Ruder geraten ist, analysiere, beurteile dein Leben. Und wir müssen untersuchen, in welcher Situation wir uns befinden und was die Ursache dafür ist, dass dein Leben aus dem Ruder gelaufen ist. Und die Ursachen sind sehr vielschichtig. Warum bist du niedergeschlagen? Warum bist du schwermütig? Oder gar, wie sagt man heute, das moderne Wort, depressiv. Ihr Lieben, Depression werdet ihr nicht finden in der Bibel. Es ist einfach eine intensive Form der Niedergeschlagenheit. Nun, es ist nicht immer leicht, sofort eine Antwort auf diese Frage zu finden. Der große Prediger Charles Haddon Spurgeon litt unter einer sehr großen Niedergeschlagenheit. Und er fand nie heraus, warum er wiederholt in diese Niedergeschlagenheit hineinfiel. Immer wieder gab es Zeiten. Nun, er hatte viele Dinge, um die er wusste, die schwierig sind in seinem Leben. Er litt an einer Krankheit, an einem Rheumatismus, der ihm sehr viel Not bereitete. Aber die bedrückten ihn nicht. Diese Krankheit bedrückte ihn nicht. Er hatte sehr viel Widerstand, weil er ein sehr berühmter Prediger wurde. Auch dort gab es sehr große Anfechtungen. Aber seine Schwermütigkeit, seine Niedergeschlagenheit, die er regelmäßig erlebte, konnte er sich nicht erklären. Aber er behandelte sie als etwas von Gott gegeben und zur Ehre Gottes. Selbst ein Martin Luther war einmal so schwermütig und niedergeschlagen, dass sich seine Frau Käthe veranlasst sah, schwarz zu tragen. Luther fragte sie, wieso bist du schwarz gekleidet? Käthe antwortete ihm, du bist so lange Zeit missmutig, der Herr Jesus Christus muss wohl tot sein, der uns fröhlich macht. Nun, er hat sich darauf besonnen und hat sich wieder aufgerafft und eingesehen, dass es eigentlich einem Christen nicht zusteht, niedergeschlagen zu sein. Und dennoch gibt es diese Situation. Es ist nicht leicht herauszufinden, warum einem der Boden unter den Füßen entgleitet. Auch in der Bibel finden wir wiederholt Geschichten von Menschen, die niedergeschlagen sind. Bis zu dem Punkt, wo sie selbst sagen, ich möchte sterben oder Herr, töte mich. Wir denken an Mose. In der Geschichte mit dem Volk Israels, als das Volk wiederholt murrte und nach Fleisch Ausschau hielt und Fleisch haben wollte. Und Mose in 4. Mose 11, die Verse 10 bis 15, am liebsten wollte, dass der Herr ihn umbringen würde. Wir wissen um das große Leid, das dem Hiob widerfahren ist, sodass Hiob am Leben verzweifelte und er wollte, dass der Herr sein Leben nehmen würde. In 1. Könige 19 sehen wir Elia, nachdem er in Kapitel 18 einen großen Sieg über die Propheten des Baals errungen hatte und jetzt eine bedrohliche Situation fand, nämlich die Jezebel hatte gesagt, den werde ich mir holen, dein Leben ist als nächstes dran. Und er in panischer Angst flieht vor dieser Frau, nachdem er diesen wunderbaren Sieg errungen hatte. Er wird so depressiv Er sagt, ich muss sterben. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Es gibt keinen außer mir. Aber Gott geht ihm nach und ermutigt ihn, er stärkt ihn, er tröstet ihn. Der Engel des Herrn kommt und er versorgt ihn. Wir wissen um den leidenden Prophet Jeremia, Kapitel 20, die Verse 14 und folgende, lesen wir dort, wie er niedergeschlagen ist, was ihm widerfährt. Äußere Umstände tragen dazu bei. Nun, es sind nicht immer nur äußere Umstände der Verfolgung, der Not. Manchmal ist es die persönliche Sünde, die einen selbst in die Verzweiflung bringt. Und so sehen wir das im Ausdruck in dem Psalm sehr häufig, dass der König David, nachdem er gesündigt hat, sagt, meine Sünde ist mir stets vor Augen. Denn im 2. Samuel 11 begeht er eine große Sünde, nicht nur den Ehebruch mit Bathseba, sondern er bringt auch ihren Mann um. Er sieht seine Sünde vor Augen und er wird traurig darüber, er ist niedergeschlagen. Wir müssen den Versuch unternehmen, herauszufinden, was die Ursache für unsere Niedergeschlagenheit ist, für unser Entgleiten des Lebens, wenn es uns aus den Fugen gerät. Und ich liebe die Metaphorik aus dem Ruder geraten. Eine Metaphorik, die eine Redeart, die sich auf die Schiffsmetaphorik bezieht. Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich diese Schiffsmetaphorik. Es geht dabei, dass wir verstehen, dass es Umstände gibt, die wie eine stürmische See sind, sodass ein Ruder in einem Schiff nicht mehr in der Lage ist, das Schiff zu steuern. So ist es oft auch in unserem Leben, dass wir nicht in der Lage sind, bestimmte Dinge zu steuern. Wir fühlen uns machtlos. Wir haben ein paar anschauliche Geschichten in der Bibel, im Alten Testament, beim Propheten Jona, der ungehorsam ist und Gott wegläuft und tatsächlich auf ein Schiff kommt. Und Gott schickt einen Sturm, dass sogar das Schiff zu zerbersten droht. Aber dieses Schiff ist nicht steuerbar. Auch so in Apostelgeschichte 27, wir erinnern die Überfahrt des Paulus mit den Gefangenen nach Rom, wie es dort zu Seenot kam. Und da heißt es in Apostelgeschichte 27, in Vers 15, als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Ihr Lieben, das beschreibt auch diese Situation ganz gut. Du bist so entmutigt, du bist so niedergeschlagen, du bist entmutigt, du bist schwermütig, sodass du dich nur noch treiben lässt und kaum Kraft hast zum Handeln. Und das Erste, was du tun musst, ist die Situation im Lichte der Wahrheit, dem Worte Gottes zu analysieren. Sicherlich wirst du mir jetzt sagen, das ist das Letzte, was ich tun möchte, wenn ich niedergeschlagen bin. Ich bin nicht dazu in der Lage. Und das stimmt. Oft bist du überhaupt nicht selbst in der Lage zu analysieren. Du siehst Dinge verschoben. Denn es kommt sehr häufig vor und es ist oft, dass Niedergeschlagenheit auch mit Sünde zu tun hat in deinem persönlichen Leben. Und wenn du in Sünde lebst und entmutigt bist und ohne Freude bist, dann siehst du Dinge verzerrt. Und so ist es oft hilfreich, das ist mein zweiter Punkt, lass dir in deinen Umständen helfen. Nun, wir haben schon gehört, wir haben schon gesungen heute Morgen, woher kommt unsere Hilfe? Vom Herrn. Unsere Hilfe kommt allein vom Herrn, aber unser Herr hat dafür gesorgt, dass wir Geschwister an unserer Seite haben, die uns helfen könnten, das zu hören, was Gott sagt. Gott hat uns die Hilfe gegeben in seinem Wort. Es ist alles da. Es hat sich objektiv nichts geändert. Es hat sich nicht am Wesen Gottes geändert. Die Welt tickt nicht anders. Die Sonne geht genauso auf. Nur deine subjektiven Empfindungen sind die, dass alles aus den Fugen geraten ist, nichts funktioniert, du bist der ärmste Mensch, du hast alles vermasselt, nichts funktioniert mehr. In solchen Umständen, die häufig, und ich gehe gleich noch darauf ein, mit Sünde verbunden sind, lass dir helfen. Lass dir natürlich von Gott helfen, und das musst du wissen, als erstes rennst du zu Gott. Wie oft rennen wir zu Menschen? Und denken, ein Mensch kann mir helfen. Unsere erste Anlaufstelle ist immer der Herr selbst. Meine Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Allein das zu realisieren, woher unsere Hilfe wirklich kommt, kann einen Schwermütigen sehr schnell wieder aufbauen. Nun, Schwermütigkeit ist aber nicht so leicht zu überwinden. Das müssen wir zugeben. Wenn ihr das erlebt habt, wenn ihr niedergeschlagen seid, dann möchtet ihr am liebsten euch selber am Schopfe aus dieser Situation hinausziehen. Aber es geht nicht. Deshalb hat Gott in seiner Vorsorge uns Geschwister gegeben an die Seite. Erinnert euch, was Paulus schreibt in Galater Kapitel 6, an jeder trage die Last des anderen. Kennt ihr die ganzen Einanders in der Bibel? Dass wir einander helfen, dass wir einander lieben, dass wir einander höher achten als uns selbst, dass wir uns um den anderen kümmern. Nun, hier sind Geschwister oftmals von großer Hilfe. Und es ist ein wirklicher Vorteil, wenn man einer Gemeinde angehört. Wir sollen in eine Gemeinde gehören. Und da fällt es auf, wenn jemand niedergeschlagen ist. Fällt es auf, wenn jemand wegbleibt. Und die Geschwister sagen sich, hey, wo ist Karl geblieben? Karl ist schon seit 2 Wochen nicht mehr hier. Oh, der liegt gestern mit einer ziemlichen Beine rum. Und was hast du gemacht? Hast du ihn angerufen? Bist du hingegangen? Ihr Lieben, wir haben Geschwister an unserer Seite. Wenn du in Niedergeschlagenheit bist, realisiere, du hast jemanden, der dir helfen wird, das zu verstehen, was Gott sagt. Ihr Lieben, das ist für uns auch gleichzeitig eine Herausforderung, aufeinander Acht zu geben. Aufeinander Acht zu geben und auf das zu hören, was wir reden. Ich bin sehr dankbar. Ich bin in den vergangenen Tagen mehrmals ermutigt worden durch verschiedene Leute. Ihr wisst, letzte Woche ist mein Vater heimgegangen und es hat mich jetzt nicht in bittere Niederschlagenheit geworfen, aber trotzdem die Ermutigung, die ihr mir gewesen seid, auch während der Zeit, als ich am Sterbebett meines Vaters stand, einfach eine Mail zu bekommen oder eine WhatsApp-Nachricht und sagen, ich bete für dich. Einfach wunderbar. Wir haben Geschwister, die uns sagen, so denkt Gott. Du denkst momentan verkehrt. Verkehrtes Denken, verkehrte Erwartungen bringen uns oft in die Bedrohle. Und das ist das Problem. Gott mit seinem Wort hilft uns, richtig zu denken. Sein Wort ist die Wahrheit. Wisst ihr, warum wir das Wort Gottes in uns reichlich wohnen lassen sollen? Warum sagt der Schreiber des Kolosserbriefes das? Weil das Wort Gottes uns prägt, weil das Wort Gottes mächtig ist und wirkt an uns, die wir gläubig sind, 1. Thessalonicher 2, 13. Warum sollen wir das Wort Gottes in unserem Herzen behalten? Damit wir nicht wieder den Herrn sündigen und nicht falsch denken. Wie wir vorhin gerade geredet haben, Wahrheit macht uns frei, das ist wahr. Die Wahrheit macht uns frei, die Lüge verstrickt uns, fesselt uns, aber Wahrheit befreit uns. Und Gott allein hilft uns in einer Situation, in der wir niedergeschlagen sind. Egal, was die Situation ist, ob es durch äußerliche Faktoren sind, durch Krankheit, und ich gehe gleich noch darauf ein, was das für Faktoren sein können, oder ob das die eigene Sünde ist, Gott zeigt uns, hier ist die Lösung. Du kannst Vergebung haben und hier ist mein Wille für dein Leben. Nun, es gibt ganz grob gesagt 3 Möglichkeiten für solche Situationen, die ursächlich sein können für unser Leben, das uns scheinbar oder das uns aus dem Ruder gelaufen ist. Nicht nur scheinbar, oft ist es wirklich so. Dir läuft das Leben aus der Ruhe, weil erstens ein unverhofftes, unabwendbares Ereignis oder mehrere dieser Ereignisse dieser Art gleichzeitig in dein Leben gekommen sind, ohne dass du direkt in irgendeiner Weise darauf Einfluss haben konntest. Okay, da fällt uns sofort was ein? Krankheit, oder? Du kommst vom Arzt nach Hause und das Telefon geht. Ja, Karl, ich muss dir was sagen. Wir haben da so eine kleine Sache gefunden. Kein Grund zur Aufruhr. Kommen Sie mal am besten zu uns ins Büro. Wir haben da so eine kleine Sache. Also wirklich nicht so schlimm, aber okay. Wir wissen schon, was es sein kann. Und diese Nachricht bringt dich dermaßen aus dem Lot, dass dir der Boden unter den Füßen zu verschwinden scheint. Dazu zählt auch für manche sogar der unerwartete Verlust einer Arbeitsstelle. Du bist unvorbereitet und hast möglicherweise nicht gelernt, dem Herrn in diese Situation zu vertrauen. Und du hast dich fixiert auf etwas und auf einmal hörst du, tut mir leid, deine Arbeitsstelle ist weg. Dazu gehören Ereignisse wie der Tod eines Geliebten. Und weil du diese geliebte Person so verehrt hast, sie sogar zu einem Götzen in deinem Leben gemacht hast, zieht es dir den Boden unter den Füßen weg. Ihr Lieben, wir dürfen wohl klagen, wir dürfen wohl trauern über den Verlust eines Geliebten, aber nicht in der Art und Weise, dass wir völlig dysfunktional sind, dass wir nicht mehr funktionieren, dass wir nicht mehr Entscheidungen treffen können. Und dazu gehören alle anderen ähnlichen Ereignisse, die dir Verlust bedeuten und dich einfach ins Schwimmen bringen. Das ist einfach das von außen unerwartete, unvermeidliche Ereignis, das in dein Leben kommt. Zweitens, eine Situation, bei der dir das Leben aus dem Ruder läuft, kann auch dadurch entstehen, weil dich Fehlverhalten und Sünde in die Bedrohung gebracht haben. Dabei gibt es mehrere Varianten. Es kann deine persönliche Sünde sein. Du bist allein für diese Lage verantwortlich. Du hast dich falsch entschieden, du hast gesündigt. Und du bist in eine Situation hineingeraten und die Ursache sind dein Fehlverhalten und deine Sünde. Aber es kann zweitens auch sein, dass eine außenstehende Person oder Personengruppen sich an dir schuldig gemacht haben, sich an dir versündigt haben und du als Resultat davon am Leben verzweifelst. Das gibt es durchaus. Dazu gehört zum Beispiel, wenn ein Ehepartner dich verlässt, obwohl es in einer Ehe immer zwei Seiten gibt, aber man kann trotzdem sagen, dass es auch eine einseitige Ursache für eine gescheiterte Ehe geben kann. Das bringt viele Leute an den Rand der absoluten Niedergeschlagenheit. Ja, dazu gehört, wenn du aufgrund deines Zeugnisses für Christus verfolgt wärst und du auf einmal völlig niedergeschlagen bist, weil du verachtet wirst und du die Situation nicht so behandelst, wie es einst ein Paulus, der selbst an seinem Leben verzweifelte und wusste, hey, mein Leben ist wahrscheinlich vorbei, als er in Kleinasien war, in der Zeit, als er in Ephesus war und den Korintherbrief schrieb, war er sehr stark verfolgt. Er verzweifelte am Leben. In 2. Korinther 1 könnt ihr das nachlesen und Vers 8 dort. Wir benutzen oft diese Verse aus 2. Korinther 1, um Menschen zu trösten. Aber der Kontext ist eigentlich die Verfolgung, die Umstände, die er erlitten hat, weil sie verfolgt wurden aufgrund des Evangeliums. Da heißt es, denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Nun, wir wissen, dass Paulus und seine Begleiter sehr schnell in der Lage waren, diese Dinge richtig einzuordnen. Wir sind es manchmal vielleicht nicht. Und wir schwimmen, weil wir ein falsches Verständnis haben von dem, was Gott tut. Als drittes kann es eine Kombination zwischen diesem ersten und zweiten Fall, also dass es deine Schuld ist oder die Schuld einer anderen Personengruppe oder einer anderen Person, es kann eine Kombination davon sein, aufgrund einer Mischung von deinem Versagen, deiner Sünde und dem Versagen und der Sünde anderer, kommst du einfach an den Rand der Verzweiflung und dein Leben gerät aus dem Ruder. Nun, wir können sehr schnell erkennen, warum es sehr wichtig ist, warum wir analysieren müssen. Und wenn wir es nicht analysieren können, dass wir andere zu Rate ziehen sollen, damit sie uns helfen, diese richtige Beurteilung unserer Lage vorzunehmen. Die Ursache bestimmt die Maßnahme zur Wiederherstellung einer Person. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich ein falsches Verständnis habe über mein Leid, muss ich ein richtiges Verständnis über Leid bekommen. Wenn mich meine Krankheit aus dem Gleichgewicht bringt, sodass ich handlungsunfähig werde, dann muss ich diesen Punkt ansprechen in deinem Leben. Aber nochmal, so einfach ist das nicht. Wenn du in so eine Lage gekommen bist, bist du schwermütig geworden und die Analyse muss mit jemand anderes vorgenommen werden. Ich liebe die letzten Verse des Jakobusbriefes, die viele anders auslegen, wie ich sie auslegen werde in der Zukunft, wenn wir dort ankommen. Da heißt es, leidet jemand von euch in Kapitel 5, Vers 13, er soll beten. Ist jemand guten Mut? Er soll Psalm singen. Ist jemand von euch krank, steht dort in der Schlachterübersetzung. Ich glaube eher, dass es hier um ein Schwachsein sich handelt, aufgrund der Verfolgung und all dem, was passiert ist, ein schwermütig sein. Ist jemand schwermütig, ist jemand schwach, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den matt oder müde gewordenen aufrichten, retten. Das ist so, wie ich das auslege. Wir rufen nicht irgendjemand zur Hilfe. Wir haben Geschwister an der Seite. Aber manchmal sind auch die Geschwister total inkompetent und sagen, ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Lieben, dafür haben wir Älteste. Und ihr sollt Älteste rufen, wenn ihr ermüdet und ermattet seid und verzagt seid. Und ruft die Ältesten und das Gebet des Glaubens wird den müde und matt gewordenen wieder aufrichten. Die Ältesten oder geistlich reife Personen können euch helfen, eine Lage richtig zu analysieren und zu beurteilen und zu erkennen, wie man aus einer bestimmten Situation herauskommen kann. Wenn es eine Antwort dafür gibt. Ich sage nochmals, Spurgeon wusste keine Antwort auf seine Niedergeschlagenheit und er nahm sie von Gott an, als von Gott gegeben und lebte mit ihr zur Ehre Gottes. Nun, du wirst sicherlich erkennen, dass es nicht ohne Sünde geschehen ist, dass du in eine Niedergeschlagenheit hineingekommen bist. Da werden dir deine Geschwister bei helfen, damit werden wir dir helfen als Älteste. Wir selber kennen das auch. Ich persönlich kenne das. Ich kenne Niedergeschlagenheit, keine lange anhaltende Niedergeschlagenheit. Aber ich weiß es oft, dass es damit zu tun hat, dass Sünde im Spiel ist. Okay? Nicht Sünde als ein permanentes Muster, sondern Sünde, die uns täglich verunreinigt. Deshalb brauchen wir ständig Reinigung. Das ist mein dritter Punkt. Reinige dich von aller Sünde. Reinige dich von aller Sünde. Inkorrekte Erwartungen oder Vorstellungen vom Leben führen oft zur Verzweiflung. Und damit in den meisten Fällen auch zur Sünde. Außerdem besitzt jeder Mensch auch ein individuelles Paket von Begierden, denen er verfällt. Denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte, sagt der Salomo in Prediger 7, Vers 20. Und davon müssen wir uns reinigen und unsere Ansichten korrigieren und im Geist wandeln, damit wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Und ich sagte, es sind falsche Vorstellungen. Ihr Lieben, ihr glaubt nicht, wie oft wir falsche Vorstellungen in unserem Leben haben von Dingen. Erwartungen, die wir an irgendeine Person oder an Gott herantragen, wie sie in unserem Leben geschehen müssen. Nun, diese falsche Vorstellung hatte auch ein bestimmter König, König David. Er hatte die Vorstellung, zu seinen Frauen noch eine weitere Schöne, die ihm an einem Badetag, an ihrem Badetag in seinem Augenschein geriet, hinzuzufügen. Er dachte, die passt noch zu meinem Repertoire, zu meinem Arsenal von Frauen. Und er war bereit, dafür zu sündigen. Und es ist interessant, wenn wir durchlesen, die Geschehnisse dort, es war Zeit, dass die Könige in den Krieg zogen. Was macht David? David blieb zu Hause. Wenn wir genau lesen, sehen wir, dass er am Nachmittag aufstand. Bitte, wann steht man normalerweise auf? Er stand am Nachmittag von seinem Lager auf. Und ihr könnt euch vorstellen, Daniel kann das sich sehr gut vorstellen, jetzt wo das kleine Jerusalem war, wie man ins Tal, durch das Kidron-Tal auf der Gegenseite, vielleicht auf einem Häuserdach, eine sich badende Frau sieht. Ja? Und das ist einfach so, auf den Dächern war Sonne, da wurden die Wasserbehälter abgestellt, dazu gab es warmes Wasser und er nimmt diese Frau in Augenschein und denkt, hey, die muss ich auch noch haben. Falsche Vorstellungen und Begierde gleichzeitig. Und er war bereit dafür zu sündigen, um seine Vorstellung durchzusetzen. Und eine Sünde führte zur nächsten Sünde. Und wisst ihr was? Fing er an, selbst zu analysieren und zu sagen, Mensch, ich bin wirklich ein schlimmer Hund. Ich bin wirklich so ein schlimmer Sünder. Fing er selbst an damit? Nein, Wir wissen genau, dass was Gott macht, Gott schickt Nathan, den Propheten Nathan. Nachdem er Uriah, den Mann von Bathseba, umgebracht hatte, ist er selbst dann noch nicht zu dieser Erkenntnis gekommen. Er lebt für eine gewisse Zeit in dieser Sünde und das führt zu einer noch größeren Sünde, dass er diesen Mann, diesen Uriah, seinen tapferen Kämpfer an die Front stellt, dass er im Krieg umkommt. Gott schickt Sünden und David erkennt und David wird zornig, erkennt aber nicht, dass er das selbst ist, sondern Nathan muss ihm sagen, du bist dieser Mann, von dem ich dir die Geschichte erzählt habe. Und die Sünde muss bereinigt werden. Wenn wir in Depressionen, in Niedergeschlagenheit verfallen, nochmals Depression, ich mag eigentlich dieses Wort nicht so sehr gerne, es ist einfach eine intensive Form der Niedergeschlagenheit. Wenn wir sie loswerden wollen, müssen wir unser Leben bereinigen und im Reinen mit Gott leben. Ein anderer Grund ist die Sünde der Undankbarkeit bei unseren Erwartungen und Lebensumständen. Und sie ist oft der Auslöser dafür, dass das Leben aus dem Ruder läuft. Wir murren, wir sind unzufrieden, wir sind stolz. Ihr Lieben, Stolz ist oft und häufig eine Ursache für absolute Niedergeschlagenheit. Wir sind stolz, weil wir meinen, wir hätten mehr verdient, als was wir bekommen und was wir gerade erleben. Leute, wollt ihr wirklich, was ihr verdient habt? Das wollen wir nicht. Jeder Tag, in dem du atmest und wenn dein Körper von oben bis unten mit Metastasen durchsetzt ist, ist mehr als das, was du verdient hast. Wir haben sehr viel Anschauungsmaterial im Alten Testament dafür, für diese Undankbarkeit. Ja, dass sie nur Manna bekommen, dass sie nicht mehr die Fleischtöpfe Ägyptens, den Knoblauch, ja, den ich auch sehr gerne mag, den haben sie vermisst und sie wollten zurück. Undankbarkeit. Ihr Lieben, ich brauche keinen langen Punkt machen. Wir wissen, dass wir uns reinigen müssen. Reinigung von Sünde ist ein tägliches Muss. Wir besudeln uns mit Sünde und brauchen Gottes vergebende Gnade. Das ist übrigens auch einer der Punkte, den Jesus anspricht bei der Fußwaschung der Jünger. Er sagt, nicht der ganze Körper, nicht der ganze Leib muss gewaschen werden. Nein, ihr seid schon rein, um des Wortes willen. Die Füße sind sozusagen das Symbol, die symbolische Handlung dafür, dass wir uns täglich besudeln mit Sünde. Und so ist es. Wenn wir das nicht ernst nehmen und sich Sünde in unserem Leben anhäuft und intensiviert und wir denken, ach, das ist nur eine kleine Sache, dann häuft es sich auf und häuft sich auf. Und die Folge davon ist Entmutigung, ist Schwermütigkeit. Wir sollten Sünde niemals leichtfertig behandeln und sie sollte uns auch niemals zur Leichtfertigkeit verleiten. In 1. Johannes Kapitel 2 sagt der Apostel Johannes, dass diese Dinge, die er geschrieben hat, dazu geschrieben sind, damit wir nicht sündigen. Aber dass, wenn wir sündigen, dass wir einen Fürsprecher haben, den Herrn Jesus Christus, beim Vater. Und ihr Lieben, wir haben ein großes Problem. Wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt, dass wir denken, ach, ich kann wieder zu Jesus Christus gehen, er wird mir schon wieder vergeben. Wir sündigen sowieso alle und sind deshalb nicht entschlossen, den Kampf gegen die Sünde aufzunehmen. Und wir lesen gerade auch als Familie das Buch Der kompromisslose Kampf von Wayne Mack gegen die Sünde. Wir müssen kompromisslos sein. Wir müssen ernst und entschlossen sein, dass wir nicht sündigen wollen. Und ich gebe euch ein Geheimnis aus meinem Leben. Ich halte mir oft eine Hintertür für meine Sünde offen, weil ich meine Sünde zu sehr liebe. Und dann erkenne ich es, das geht nicht. Die muss geschlossen werden. Wir müssen entschlossen sein, Sünde auszumerzen. Johannes ruft einmal die Pharisäer auf in Matthäus Kapitel 3 und sagt, bringt der Buße würdige Frucht. Und Buße bedeutet, dass wir nicht nur unsere Sünde verändern, sondern dass sich das in deinem Leben niederschlägt. Ja, Buße ist Sinnesveränderung. Und eine echte Sinnesveränderung schlägt sich in deinen Handlungen nieder. Übrigens auch in Lukas 3, Vers 8, Matthäus 3, 8 und Lukas 3, 8. Einmal heißt es, bringt nun der Buße würdige Frucht und einmal bringt nun der Buße würdige Früchte. Ihr Lieben, wenn wir die Sünde ernst nehmen und sie ausrotten, dann müssen wir sie lassen. Sprüche 28, Vers 13, wer sie bekennt und lässt, dem wird es gelingen. Wir müssen sie lassen und dazu müssen wir entschlossen sein. Niedergeschlagenheit, heftige Niedergeschlagenheit kommt oft mit Sünde einher, geht oft mit Sünde einher. Und deshalb müssen wir uns vollständig reinigen. Und nicht nur deshalb, wir alle müssen es tun. Versagen führt oft dazu. Das Umdenken und das Anwenden ist nicht immer leicht. Das wissen wir. Und wir fallen immer wieder. Wie heißt es in Sprüche 24? Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht immer wieder auf. Ich sage immer, warum 7-mal? Wahrscheinlich 7 Tage in der Woche, wir fallen jeden Tag. Wir fallen immer wieder auf die Nase, aber wir stehen wieder auf. Wie stehen wir wieder auf? Indem wir uns reinigen und sagen, wir gehen weiter und wir leben die Wahrheit. Deshalb, wir benötigen wiederholte Vergebung. Wir reinigen uns immer wieder. Leben, wenn wir erkennen, warum wir uns reinigen, warum wir Buße tun, es ist die Güte Gottes, Römer 2, Vers 4, die uns zur Buße führt. Nun, wenn du in einer ausweglosen Situation bist, wenn du meinst, dein Leben ist aus dem Ruder geraten, dann musst du an Gottes Souveränität glauben. Das ist mein 4. Punkt. Glaube an Gottes Souveränität. Gott ist souverän über jegliche Lebensumstände. Wir haben gerade Psalm 121 gesungen. Da heißt es, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ich liebe diese Ergänzung mit diesem Schlummern. Kein Minutenschlaf. Ja, unser Gott schläft nachts nicht, wissen wir, okay. Aber vielleicht nimmt er irgendwie mal so ein Nickerchen. Nein, er schlummert nicht. Er ist allezeit wach und er weiß alles. Er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend. Er gebraucht diese Umstände, um seine Ziele zu verwirklichen. Und dazu möchte ich euch einmal zeigen in 2. Korinther Kapitel 1. Nochmal auf die Umstände des Paulus und seinen Reisegefährten einzugehen, die sie erlebten, ihre harte Bedrängnis. Da heißt es in 2. Korinther 1, Vers 8, da sagt er, wir wollen euch, Brüder, den Korinthern, nicht in Unwissenheit lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Vers 9. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Und jetzt kommt ein Finalsatz. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Eben der Zweck für diese Umstände hier waren, dass sie lernen sollten, dass sie auf Gott verließen, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten. Leute, ihr glaubt nicht, wie oft wir nur uns selbst vertrauen. Hast du ein bisschen Geld in deinem Portemonnaie, ist alles okay. Ist alles in Ordnung. Preis den Herrn, lob den Herrn für seine Gaben. Aber lass mal deine Geldbörse eine Ebbe haben. Wie du an zu jammern fängst. Denkst, ich werde verhungern. Oh, mir geht so schlecht. Wahrscheinlich werde ich jetzt aus meiner Wohnung rausgeschmissen. Kennen wir das alle? Wir vertrauen auf uns. Das Geld, das kann ich sehen. Wir vertrauen überhaupt nicht auf unseren Herrn. Hier gibt es diese schwierigen Umstände im Leben dieses Apostels. Und er sagt, die sind dazu da, damit wir nicht auf uns vertrauten, sondern auf den Herrn. Denn er ist derjenige, der Leben gibt. Und wenn wir sterben, dann wird er uns wieder auferwecken. Keine Furcht. Wir müssen lernen, was Gottes Ziele mit uns ist und dass er absolut erhaben über alle Umstände ist. Gott wird nicht durch dein Handeln ausgebremst. Er wird nicht durch deine Sünde, deine Versagen, deine weniger wichtige Begabung ausgebremst. Er erreicht alle seine Ziele mit dir. Alle. In Epheser 3,20 heißt es, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag. Wer ist der Handelnde? Gott tut es. Über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. In wem wirkt sie? In uns. In uns wirkt Gottes Kraft. Gott ist in der Lage, mehr zu tun, als wir überhaupt erdenken und erbitten können. Er wird nicht ausgebremst, weil du denkst, ich habe versagt. Jetzt kann Gott mich nicht mehr gebrauchen. Ihr Lieben, ich bin so dankbar, dass Gott mich manchmal hart demütigt. Gott hasst es, dass wir stolz sind. Wisst ihr, und Stolz ist nicht so leicht erkennbar, hat sehr viele verschiedene Gesichter. Und wir sind alle stinkend stolz. Und wir müssen ständig daran arbeiten, nicht stolz zu sein. Und ich liebe deshalb die Worte des Psalmisten, wie er im Psalm 119 Gott einfach dankt und lobt, dass Gott ihn gedemütigt hat. Er zeigt mir, wer du wirklich bist. Wenn du sündigst, dann tust du nur das, was in deinem Herzen ist, was in deinem Gedanken ist. Er demütigt dich und zeigt dir, wer du bist, ohne ihn. Da sagt es im Psalm 119, Vers 67, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Wisst ihr was? Wir irren manchmal und denken, Gott kann uns so super gebrauchen, weil wir so tolle Hechte sind, weil wir so toll sind, weil wir so gut sind. Der kann ja froh sein, dass er uns erwischt hat. Wisst ihr was? Das ist eine irrige Anschauung. Gott kann nur die Schwachen gebrauchen. Und erst wenn du erkennst, wer du wirklich bist, kann er dich gebrauchen. Er sagt, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber folge ich dein Wort. Eigene Vorstellung. Jetzt sagt mir das Wort, Borchmann, du bist gar nichts. Du bist ein elender Haufen Elend. Ja, du bist gar nichts. Vers 71. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Satzung lerne. Durch die Demütigung lehrt uns Gott bestimmte Sachen in unserem Leben, die wir sonst nicht erkennen. Wenn du nie fällst und richtig auf die Nase fällst, wirst du nicht lernen. Dann heißt es in Vers 75, Jahwe, ich weiß, dass deine Gerichte gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Das kommt von unserem Herrn. Er tut das. Er demütigt uns. Er weiß genau, wenn wir diese Dinge brauchen. Er macht keinen Fehler. Er ist souverän. Er kann jede Situation gebrauchen, auch wenn wir denken, was ist gut daran? Und ich liebe diese Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose. Ihr erinnert euch, als Josef verkauft wird von seinen Brüdern, die so neidisch waren. Er war ja nicht gerade sehr vorbildlich in seinem Verhalten, hat angegeben mit seinem Supermantel, den er von Jakob bekommen hat, zu den Brüdern aufs Feld ging und die haben sich gedacht, den Typ bringen wir um. Und es kam zu dem Punkt, dass er verkauft wird an eine Karawane von Händlern, die nehmen ihn nach Ägypten und wir kennen die Geschichte, wo er in Ägypten landet, in Potiphas Haus, durchs Gefängnis, gedemütigt bis in den untersten Kerker und dann erhöht ihn der Herr und dann spricht er später zu seinen Brüdern in 1. Mose Kapitel 50, und sagt Vers 20, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Wir leben in diesem ganzen Handeln und wir denken, was für eine schreckliche Handlung. Und Josef ist sicherlich nicht mit nach Ägypten gereist, hat gesagt, ha, der Herr wird jetzt aus mir was machen. Ja, jetzt werde ich zum Herrscher, zum zweiten Mann über Ägypten. So handelt Gott in seiner Souveränität. Gott ist souverän und deine dir bedrohlich erscheinenden Lebensumstände, die dein Leben aus dem Ruder laufen lassen, sind mit einem bestimmten Zweck geschehen, auch wenn du diese Absicht nie selbst herausfinden wirst. muss auch denken an die Geschichte von Esther und Mordecai, wie sie an den königlichen Hof kommt, aufgrund ihrer Schönheit zur Königin wird. Dann heißt es später, als die Juden vernichtet werden sollen, Haman, der böse Haman, sorgt dafür, dass alle vernichtet werden sollen. Und Esther weiß, die einzige Chance, die ich eigentlich habe, ist, jetzt direkt bei dem König vorzusprechen. Aber ich habe ihn schon 30 Tage nicht mehr gesehen. Wenn ich jetzt vor ihm gehe, dann ist mein Kopf weg. Und da heißt es in Esther 4, Vers 14, in der zweiten Hälfte des Verses: Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist, sagt Mordecai. Hey, deshalb bist du wahrscheinlich dort, damit du jetzt gehen kannst, um da Fürsprache einzuhalten. Esthers Leben schien aus dem Ruder gelaufen zu sein. Und als sie realisiert, dass sie vor den König treten muss, sagt sie, alle Knechte des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen, dass für jeden Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt, nämlich ihn zu töten. Es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter entgegenreicht. Dann darf er am Leben bleiben. Ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, zum König hineinzukommen. Und Gott handelt in seiner Souveränität. Wir sehen Gottes Souveränität in diesem ganzen Buch, ohne dass Gottes Name selbst erwähnt wird dort drin. Gott bewahrt durch die Geschichte in seiner Souveränität. Gott ist souverän über Krankheit, über jegliches Leid, auch Gewalt, die dir vielleicht angetan wurde. Nun, er hat Krankheit auch für uns zugelassen. Warum ist das eigentlich so? Weil wir alle unter dem Fluch des Sündenfalls stehen. Gott sagt nicht, oh, hier sind meine Christen, die werde ich physisch jetzt, da werde ich alles rückgängig machen. Ihr werdet immer jung und hübsch sein, Falten will ich für euch nicht, Krankheit will ich für euch nicht. Ja, wir wissen, in einigen Kreisen glaubt man das. Die denken, oh was, du bist krank, kann nicht sein, du hast so wenig Glauben. Nein, Gott gebraucht diese Krankheit zu seiner Verherrlichung. Wisst ihr was, wir sind unter den Fluch des Sündenfalls gekommen. Deshalb, wir warten auf die Erlösung unserer Leiber. Wir sind dort hineingenommen worden. Er verändert die Auswirkung des Fluches nicht für uns. Und er gebraucht Krankheit zu seiner Verherrlichung. Das sehen wir mehrfach in der Schrift. Wir sehen auch in der Schrift, dass Gott in der Lage ist, Krankheit zu heilen. Kein Problem für ihn. Wie sollte das für ihn ein Problem sein, der alles ins Leben gerufen hat? Gott sprach und es ward. Er hat die ganze Welt geschaffen durch sein Wort. Meinte, er könnte Krankheit nicht beseitigen, wenn er das wollte? Kein Problem. Er benutzt sie zu seiner Verherrlichung. Lieben, Gott ist souverän über jegliche Schwäche, über jegliche Begabung. Und wir haben gestern einen Grundlagenkurs über Begabungen, das Thema gehabt, die Geistesgaben. Er hat dich gemacht und begabt, wie du bist. Unterschiedliche Begabungen. Wir sind so froh. Stellt euch einen Leib vor, der nur aus Mund besteht. Der würde sich zu Tode quasseln. Ja, könnt ihr euch nur Mund als Fuß und ja, können wir uns gar nicht vorstellen. Wir sind unterschiedlich begabt. In seiner Souveränität hat er dir das gegeben, was du und was die Gemeinde braucht, weil diese Begabungen sind zum gemeinsamen Nutzen. Er hat dich einzigartig begabt, auch wenn du nicht siehst, was du für eine Gabe hast. Die ist nämlich nicht für dich geschaffen, sondern für Gott und zum gemeinsamen Wohl des Leibes. Lieben, Gott ist souverän über persönliche Versagen und sogar Sünde. Und ich sage es nochmal, deine Sünde vermasselt nicht Gottes Pläne. Deine Sünde vermasselt nicht Gottes Pläne. Ha! Dann kann ich ja jetzt losgehen. Nein, 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 stopp. Das macht kein Mensch, kein Kind Gottes. Wenn du denkst, ich kann sünden, Gnade ist der Freibrief zum Sündigen, dann bist du nicht wiedergeboren. Es tut mir leid, dann bist du kein Kind Gottes. Kinder Gottes sind besorgt darum, Gott zu gefallen. Aber Gott weiß auch, dass wir fallen. Und er weiß, dass er größer ist als all unsere Schwächen und unsere Sünde. Im Psalm Nochmals, 119, Vers 67 sagt er, bevor ich gedemütigt wurde, ehrte ich. Er ehrte in seiner Sünde. Und Gott gebraucht es. Gott wird dem Bösen, damit wir erkennen, wer wir sind. Gott zeigt uns, wer wir sind. Und er zeigt, dass er in all dem absolut souverän ist. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr noch zurückdenkt an Punkt 3, reinigt euch. Reinigt euch immer wieder. Kommt zum Herrn, kommt zur Stille. Ihr Lieben, wir müssen manchmal richtig still werden, um zu erkennen, wer wir eigentlich sind. Wenn wir durch das Leben laufen und Hektik machen, erkennen wir oft gar nicht, wer wir sind. Und auf einmal fallen wir auf die Nase und sind entmutigt und denken, oh, ich war doch für den Herrn unterwegs. Ja, du warst vielleicht für den Herrn, aber er war nicht mit dir. Leute, wir können so viele Dinge machen und machen und machen und tun und tun und tun. Und der Herr ist irgendwo anders, der macht was ganz anderes. Und du denkst, du bist für den Herrn unterwegs, der Herr muss bei dir sein. Natürlich, theologisch gesehen ist der Herr immer bei uns. Aber das, was wir tun, können wir aus dem Fleisch tun. So müssen wir zur Stille kommen und darüber nachdenken. Der Herr ist souverän. Und wenn du in dieser Situation bist, wo du meinst, dein Leben läuft aus dem Ruder, dann frage dich, warum das so ist. Fang an, richtig zu denken. Und das Fünfte, was ich jetzt bringe, ist, wachse in der Erkenntnis Gottes und in der Erkenntnis seines Willens. Wachse in der Erkenntnis Gottes und in der Erkenntnis seines Willens. Der fünfte Punkt. Warum ist es so entscheidend? Warum ist es so entscheidend, dass wir erkennen, wer unser Gott ist? Nützt es zu glauben, Gott ist Liebe? Überhaupt nicht. Es reicht überhaupt nicht aus. Wenn wir uns Liebe selbst definieren, reicht es uns nicht aus. Wir müssen ihn ganz kennenlernen. Seinen kompletten Ratschluss lesen, damit wir sehen, wie er ist. Denn der liebende Gott ist auch ein zorniger Gott. Der liebende Gott ist auch ein hassender Gott. Er hasst die Sünde und den Sünder. Wachse in der Kenntnis, lerne seine Herrlichkeit kennen und die einzelnen individuellen Eigenschaften seines Wesens, seines Charakters. Nun, die Frage ist, wie wachse ich da drin? Die Antwort ist, im Bibellesen. Nein, reicht nicht aus. Im Bibellesen und verstehen. Es ist interessant, ich habe gestern gerade, fiel mir das auf, in Matthäus-Evangelium, in dem Gleichnis des Sämanns. Da geht es darum, wer das Wort hört und versteht, bei dem wird Frucht entstehen. Die anderen hören das nur und das Wort wird wieder weggenommen und sie verstehen gar nicht, worum es geht. Deshalb kommt dieses Wort nicht zur Geltung und trägt Frucht, weil sie es nicht verstehen und anwenden. Wir, wenn wir lesen das Wort Gottes und verstehen, was es sagt, wachsen in der Erkenntnis seiner Person. Wir erkennen mehr und mehr, wer Gott ist. Wisst ihr, es ist einfach sehr schwierig, wenn wir verstehen, dass Gott der liebende, fürsorgliche Vater ist und gleichzeitig meint, ich werde verhungern. Es ist sehr schwierig zu glauben, dass du denkst, Gott ist allgegenwärtig und auf der anderen Seite sitzt du niedergeschlagen irgendwo und sagst, Herr, töte mich, mich braucht kein Mensch mehr. Es passt nicht zusammen. Deshalb wachsen wir in der Erkenntnis seiner Person und zweitens in der Erkenntnis seines Willens. Dafür betete Paulus für die Kolosser in Kolosser 1, die Verse 9 bis 12. Er hörte nicht auf, für sie zu beten. An dem Tag, sagt er, als wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, sagt er, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Leute, wir müssen wissen, was Gott eigentlich will. Und dann wirst du rausfinden, es geht nicht um deine Erwartung. Es geht nicht darum, dass deine Erwartungen hier auf dieser Erde befriedigt werden. Na, eigentlich wollte ich ein schönes Haus haben und dann eigentlich wollte ich noch diesen schönen Beruf haben und dieses Auto sollte schon in meiner Garage parken, in meiner Doppelgarage wollte ich sagen. Leute, es geht nicht darum, dass deine Wünsche erfüllt werden, sondern dass Gott geehrt wird. Und das erkennen wir nur, wenn wir den Ratschluss Gottes lesen und verstehen. Und dann sagen, Moment mal, es geht nicht um mich. Und dann auf einmal verstehen wir das Gebet, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Da steht nicht, Herr, erfülle sofort meine Wünsche. Du bist mein gottesfürchtiger Automat oder mein gotteswohlwollender Automat, in dem ich nur meine Wünsche reinstecken kann und meine Hand aufhalten kann. Lieben, es geht immer um Gott. Und deshalb ist wichtig, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Ohne geistliches Verständnis, versteht ihr das nicht? Greift ihr euch ein Vers raus hier und ein Vers da raus, aus diesem Kontext heraus. Und dann werdet ihr merken, ihr habt auf einmal eine falsche Theologie. Und eure falsche Theologie, ratet mal was, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur Theologie. Wisst ihr was? Theologie ist äußerst praktisch. Ich habe das gehasst, wenn es im Seminar hieß, praktische Theologie und systematische Theologie. Für mich ist systematische Theologie äußerst praktisch. Wenn ich weiß, wie Gott ist, wenn ich weiß, wer mein Gott ist, dann kann ich nicht bestimmte Dinge tun. Seht ihr, deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder mit dem Wort Gottes uns beschäftigen. Wisst ihr, wann ich besonders sündige? Wenn ich das Wort Gottes an der Seite liegen lasse. Wenn ich ihm nicht Zeit gebe. Wenn ich nicht nachdenke. Wenn ich wie so ein Maulesel durchs Leben gehe. Ich muss das und das tun, ich will noch das tun. Und dann kommen die Begierden des Fleisches und man gibt denen noch nach. Und du bist wie ein Idiot, behandelst du dich. Und behandelst du auch Gott. Ich möchte euch vorlesen, was David gesagt hat im Psalm 38. Ich muss sagen, dieser Psalm hat noch nie so deutlich zu mir gesprochen. In dieser Vorbereitung, Psalm 38, man kann sehen, er blickt zurück auf sein sündiges Leben, sein Verhalten. Da heißt es, zum Gedenken, im Psalm Davids, zum Gedenken. Jahwe, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Denn deine Pfeile, und er sieht Gott hier als einen Krieger, haben mich getroffen und deine Hand liegt schwer auf mir. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn, nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Wisst ihr, Sünde ist absolute Torheit. Und er sieht das, wie töricht er war. Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt. Ich gehe trauernd einher den ganzen Tag, denn meine Lenden sind voll Brand. Und es ist nichts Unversehrtes in meinem Fleisch. Ich bin kraftlos und zermalmt. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Moment mal, David, dir ist doch schon lange vergeben. David, dir ist doch vergeben. Und trotzdem kommen diese Dinge in ihm wieder hoch und er ist unruhig und er sieht, wie dumm er war. Oh, Jahwe, all mein Verlangen ist vor dir offenbar und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Mein Herz pocht heftig, meine Kraft hat mich verlassen und selbst das Licht meiner Augen ist mir geschwunden. Meine Lieben und Freunde stehen abseits wegen meiner Plage und meiner Nächsten halten sich fern. Die mir nach dem Leben trachten, legen mir Schlingen. Die mein Unglück suchen, besprechen meinen Untergang. Sie ersinnen Lügen den ganzen Tag. Ich bin wie ein Tauber und höre nichts und wie ein Stummer, der meinen Mund nicht auftut. Ja, ich bin wie einer, der nichts hört und in dessen Mund kein Widerspruch ist. Denn auf dich, Jahwe, harre ich. Du wirst antworten, o Herr, Jahwe, mein Gott. Nun, in all dem ist seine Hoffnung, bringt er seine Hoffnung doch zum Ausdruck, aber wir sehen, wie deutlich er immer noch die Sünde vor Augen sieht. Ihr Lieben, wir müssen erkennen, wer Gott ist. Die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis seines Willens wird uns bewusst, wer wir sind, wie schlimm unsere Sünde ist. Wir werden niemals Sünde in irgendeiner Art minimalisieren, wenn wir das in unser Leben bewusst, uns immer wieder bewusst machen können. Das Problem ist, wir vergessen. Wir sind töricht, wir sind dumm. Deshalb müssen wir uns vom Wort Gottes nähren. Ein weiterer Punkt, der sich daraus ergibt, wenn wir Gott kennen und seinen Willen, ertrage willig und geduldig Leid. Ertrage willig und geduldig Leid. Wisst ihr was? Es hat sich im Evangelikalismus eingeschlichen, dass man denkt, Leid gehört irgendwie nicht zum Christsein. Dass Leid irgendwie ein Fremdwort geworden ist. Lieben, Uns ist das Vorrecht nochmal gegeben worden. Es ist uns geschenkt worden, auf Christus hin, nicht nur allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Und manchmal bist du wirklich in einer Situation, und wir sind eigentlich davon nicht so betroffen, aber Menschen sitzen im Gefängnis, und wenn wir das Leben des Apostel Paulus uns ansehen, das fängt an in Apostelgeschichte 9, nach seiner Begegnung wird ihm Ananias gesagt, dieser Mann ist mir ein auserwähltes Werkzeug, ich werde ihm zeigen, was er für Bedrängnis ist. Ich lese euch das lieber vor, bevor ich das falsch zitiere. Da heißt es zu Ananias, sagt der Herr, geh hin, denn dieser ist um meinen Namen vor Heiden und Könige, vor die Kinder Israel zu tragen, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Leid gehört dazu. Willst du wie Christus sein? Möchtest du das? Ja, Christus hat gelitten. Dann wirst du auch leiden. Und das sehen wir. Schon in König das dort in sagt, er stärkte da die Jünger und ermahnte sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagte, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Und wir kennen diese Bedrängnisse. Wir sehen die Bedrängnisse auf seiner Missionsreise, auf seiner zweiten Missionsreise. Wir sehen die Inhaftierung in Philippi. Dann kommt er nach Thessalonich. In Thessalonich wird er weggetrieben, flieht nach Beröa, zieht weiter nach Athen runter. Dort ist er recht allein, kommt nach Korinth. Und er leidet sehr, sehr viel. Und er schreibt auch aus dieser Zeit heraus und zeigt, wie er teilweise am Leben verzweifelt. Aber dieses Leid gehört zu diesem Leben. Deshalb wird schon im Alten Testament Josua aufgefordert und gesagt, sei stark und mutig. Sei stark und mutig. 4-mal gleich im ersten Kapitel, Vers 6, Vers 7, Vers 9, Vers 18. Sei stark und mutig. Wenn wir Leiden haben, dann sollen wir sie wie ertragen? Gefasst. Wissen, dass diese Leiden über uns kommen werden. Dass sie ein Vorrecht sind. Ob es durch Krankheit ist oder ob es durch irgendwelche Umstände. Wie sollen wir nicht leiden? Aufgrund unserer Sünde. Das sollen wir abschaffen. Deshalb sollen wir uns reinigen und sollen im Gehorsam wandeln. Wir sollen nicht für das Unrecht tun leiden, sondern für das, was recht ist. Als letzten Punkt, man könnte dieses ich muss einfach ein paar Sachen weglassen, ein bisschen viel geschrieben, ja. Bring dein Anliegen kontinuierlich vor den Herrn und ruhe im Herrn. Okay, wir haben schon als erstes gesagt, wir brauchen Hilfe. Wo kommt unsere Hilfe her? Vom Herrn. Okay, wir brauchen nicht nur die Hilfe in der Situation, wir brauchen sie ständig. Steh überhaupt nicht auf und beginn deinen Tag nicht ohne den Herrn. Realisiere von Anfang an, Herr, ich brauche dich heute, sonst werde ich diesen Tag absolut vermasseln. Wisst ihr was? Ich stehe manchmal auf und vergesse überhaupt, dem Herrn guten Morgen zu sagen. Das ist komisch, ne? Stell dir vor, du stehst auf, sagst deiner Frau nicht guten Morgen. Also ist da wach und ja, wirklich gut. Sag mal, guten Morgen, Herr. Weißt du, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche heute deine Hilfe. Hier sind meine Anliegen. Hat sich von gestern nichts geändert, aber hier, das wollte ich dir nochmal sagen. Das brauche ich. Ich brauche deine Hilfe. Ihr Lieben, das zeigt unsere Abhängigkeit von Gott. Das ehrt Gott, denn er weiß, wir brauchen ihn. Unsere Gebetslosigkeit ist Ausdruck davon, dass wir selbst genügsam sind. Dass wir denken, wir haben alles unter Kontrolle. Und dann, ihr Lieben, kommen besonders Schwierigkeiten. Gott wird dir zeigen, dass du ihn brauchst. Teile dich ihm mit. Wenn du also in einer Situation bist und du denkst, das Leben läuft aus dem Ruder, du denkst, ich kann keine vernünftige Entscheidung mehr treffen, dann fang an zu analysieren, warum es so ist. Finde die Ursachen. Such Hilfe. Reinige dich vor deinem Herrn. Begreife, dass er souverän ist. Wachse in seiner Erkenntnis, in der Kenntnis seiner Person und seines Willens. Ihr Lieben, Leide, wenn du leiden musst. Und denk dir nicht, dass du der ärmste Mensch dieser Welt bist. Nimm zum Vorbild der Leiden was, sagt Jakobus, die Propheten. Geh mal zu Hiob. Glaubst du, du hast viel Schlimmes erfahren in deinem Leben? Geh mal zu Hiob. Lies dir das Leben von Hiob mal durch. Oder Jeremia, der leidende Prophet. Dann werden wir ermutigt. Bringe deine Anliegen dann täglich und ständig vor den Herrn, denn wir brauchen ihn. Dann, ihr Lieben, wird er euer Leben steuern und ein Ruder wird nicht gebraucht, weil er euch kontrolliert. Und ihr werdet in seinem Willen sein. Und das wünsche ich für euch von ganzem Herzen. Amen. Herr, du siehst, wie es uns und mir auch manchmal in meinem Leben gibt, wenn wir entmutigt sind. Herr, vor allen Dingen sind wir entmutigt über die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und deshalb, wie der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, wollen wir diese Sünde und jede Bürde, was für die Schreiber des Hebräerbriefes das levitische Opfersystem war, wir wollen diese Versklavung ablegen, wir wollen Bürden ablegen, wir wollen die Sünde ablegen und wir wollen in dem Kampf, in dem wir verordnet sind, in dieser Kampfbahn, in der wir laufen sollen, auf dich sehen. Wir wollen dich zum Vorbild nehmen, dass wir nicht entmutigt werden. Wir haben in unserem Kampf gegen die Sünde noch nicht gegen Fleisch und Blut bis auf den Tod widerstanden. Wir haben nicht wirklich gelitten in dem Sinne. Und trotzdem werden wir manchmal entmutigt. Und deshalb wollen wir uns reinigen, wollen dich erkennen, was die Absichten für unser Leben sind. Danke dafür, dass du größer bist. Und dass, wenn uns unsere Sünde uns verdammt, du größer bist. Und unser Gewissen uns frei macht, weil du uns vergeben hast. Wir lieben dich und danken dir von ganzem Herzen, dass du uns auch in unserer Not hilfst. Dass wir dich anrufen dürfen und dass du unsere Hilfe bist. Dir sei Lob, Preis und Ehre dafür. In Jesu Namen. Amen.